Hallo alle zusammen. Ich freue mich, wieder bei euch sein zu können. Das Jahr ist ja noch nicht ganz so alt. Heute ist der 11. Tag. Und der eine oder andere hat sich vielleicht im Übergang des Jahres Vorsätze so ausgesprochen. Ich möchte in diesem Jahr mich besser benehmen, möchte vielleicht ehrlicher sein, möchte an meiner Moral etwas tun. Und oft merkt man bei den Vorsätzen Mitte des Jahres, das war ein guter Vorsatz. Aber dabei ist es geblieben. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Psalm anschauen, der nicht nur ein guter Vorsatz sein soll, sondern unser Jahr, unser Leben prägen soll. Und dieser Psalm ist der kürzeste Psalm in der Bibel. Und der ist fast in der Mitte der Bibel. Der Psalm 117. Und wer eine Bibel hat, den möchte ich bitten, einfach mit aufzuschlagen. Der kürzeste Psalm, nur zwei Psalme. Und manchmal denkt man, dieser kurze Psalm, was hat er eigentlich für mich zu sagen? Der ist ja so kurz. Und hier ist es auch so, manchmal beim Bibellesen, man liest so die Psalme durch, zwei Verse, und glatt ist man schon im nächsten Psalm, Psalm 118, und hat genau da vergessen, was Psalm 117 zu sagen hat. Man überliest es schnell. Genauso überliest man auch schnell manchmal Nachrichten, die man bekommen hat. Man unterscheidet sich bei Nachrichten, ist wichtig, ist nicht wichtig. Man selektiert sehr schnell. Gerade die längeren Texte hängt man mehr davor, um die Texte zu studieren und zu lesen, um zu erfassen, was da steht. Bei kürzeren Texten schnell durch, fertig. Ähnlich verhält es sich beim Lesen von Psalm 117. Aber die Kürze soll nicht bedeuten, dass er nichts zu sagen hat oder wenig zu sagen hat, sondern er hat viel zu sagen. Mein Thema heute Morgen ist zu kurz für Gleichgültigkeit. Zu kurz für Gleichgültigkeit. Ich möchte diesen Psalm jetzt gerne mal vorlesen. Und da heißt es Psalm 117, 1 bis 2. Lobt den Herrn, alle Heiden. Preist ihn, alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns. Und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Das war's schon. Ein kurzer Psalm. Der Psalm 117 gehört zu den sogenannten Hallel-Psalmen. Vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Hallel-Psalmen sind Lieder, mit denen das Volk Israel bei großen Festen den Lob Gottes zum Ausdruck gebracht hat. Das wäre beim Pessach gewesen, beim Pessachfest, beim Wochenfest, beim Laubhüttenfest oder bei der Tempelweihe. Nach jüdischem Verständnis sind die Hallel-Psalmen jene, mit denen die großen Rettungstaten Gottes verbunden werden. Also die Befreiung aus Ägypten zum Beispiel, aus der Sklaverei heraus, das Wunder am Schilfmeer, als Gott das Meer teilte, die Gabe des Gesetzes am Sinai. Und gleichzeitig sagen auch die Psalmen oder sprechen diese Psalmen, diese Hallel-Psalmen, sprechen von Hoffnung. Hallel-Psalmen sind Psalmen von 113 bis 118. Und die richten auch den Blick nach vorn, auf die Zukunft, auf das Kommen des Messias und seine Regierung. Diese Lieder, diese Psalmen waren oft oder sind ein Kompass, ein geistlicher Kompass für das Volk Israel. Und hier lernen wir etwas Entscheidendes bei Lob, bei diesen Lobgesängen. Lobgesänge entstehen nicht aus bloßer Stimmung heraus. Diese Lobgesänge erwachsen aus einer Hoffnung, aus etwas Erlebten und aus einer Hoffnung, die sie haben. Lobgesänge hier, diese Psalmen, sind ein Ausdruck des Vertrauens, dass Gott handelt, dass Gott rettet und dass er auch zu seinem Ende kommt. Es ist ein Ausdruck des Festhaltens. Wer einen Hallel-Psalm singt, wie Psalm 117, der bekennt hörbar und sichtbar, Gott ist hier der Handelnde. Und genau hier wird es persönlich. denn dieser Hallel-Psalm oder überhaupt die Hallel-Psalmen in der Gesamtheit tauchen auch im Neuen Testament auf und werden sichtbar in diesen Stellen, wie zum Beispiel Matthäus 26, Vers 30 oder Markus, Vers 26. Und da heißt es, ich möchte lesen, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Hier steht im hebräischen Text, im hebräischen Neuen Testament, Hallel, der Lobgesang. Diese Psalmen wurden da gesungen. Ich habe erwähnt, in der jüdischen Tradition wurden diese Psalmen an Pessach gesungen. Genau das ist hier passiert. Wir müssen diese Szene vor Augen halten. Das letzte Pessach. Der Herr sitzt mit seinen Schülern zusammen. Kein gewöhnliches Abendessen, sondern ein Fest, das von Generation zu Generation gefeiert wurde. Und man hat Rückblick gehalten auf Gottes Rettungstat, als er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Als der Todesengel vorbeigegangen ist. Sie sitzen am Tisch und der Herr weiß, was nach diesem gemeinsamen Fest oder Essen kommt. Denn nach diesem Lobgesang gehen sie alle hinaus nach Gethsemane. Und dort wird er verhaftet, angespuckt, geschlagen. Der Herr sitzt mit seinen Schülern zusammen und er weiß, was kommt, wenn er hinausgeht. Da kommt Verrat, da kommt auch die Einsamkeit. Und da kommt das Kreuz. Und bevor der Weg nach Gethsemane beginnt, ist das Lob Gottes. Da singen sie den Lobgesang. Sie singen Worte von Gottes Gnade, aber auch von seiner Treue. Er singt nicht vom Sieg, sondern von seiner Treue und von seiner Gnade. Dieser Lobgesang oder die Lobgesänge ist kein Ausblenden von Realität. Diese Lobgesänge zeigen ein Vertrauen in der dunkelsten Stunde. Und genau in diesem Zusammenhang gehört Psalm 117. Ich habe drei Punkte, in der ich die Predigt aufgliedere. Und mein erster Punkt zu dem Thema, zu kurz für Gleichgültigkeit, ist: Hör genau hin. Gott spricht mich an. Mein erster Punkt: Hör genau hin, Gott spricht mich an. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt: In dem Psalm steht gar nichts vom Hören. Wie kommt er jetzt auf diesen Punkt? Hör genau hin. Warum diese Überschrift? Weil dieser Psalm 117 nämlich ein Reden voraussetzt. Der Mensch antwortet auf etwas zuvor Gehörtem. Und Antwort gibt nur der, der vorher schon mal etwas wahrgenommen hat. Der Lob aus Psalm 117 ist keine religiöse Stimmung, die man mal hat oder nicht. Es ist eine Reaktion auf Gottes Handeln und Gottes Reden. Und es drückt er ja auch aus am Ende von Vers 2, steht Halleluja, und damit endet übrigens auch Psalm 116. Halleluja. Halleluja, dieses Wort setzt sich aus zwei Worten zusammen. Einmal Hallelu, ihr lobt, und ja, das ist die Kurzfassung für Gott. Lobt Gott. Das ist Halleluja. Also wir sollen Gott loben. Und loben ist immer eine Antwort auf etwas zuvor Gehörtem. Niemand lobt etwas, was er nicht gesehen hat, sondern es ist eine Reaktion. Also bevor Gott gelobt wird, muss erstmal etwas wahrgenommen werden. Bevor Menschen reagieren, müssen sie ja angesprochen werden. Psalm 117 beginnt nicht mit der Frage, was soll ich jetzt tun, sondern mit der Realität, Gott hat gesprochen. Also es geht nicht zuerst um Aktivität, sondern erstmal um Aufmerksamkeit, um Zuhören, um die Ohren zu spitzen. Was sagt Gott? Vielleicht kennen wir das und vielleicht auch in der ersten Stunde so auch wahrgenommen. Im Gottesdienst schlägt jemand ein Lied vor. Wir singen jetzt das Lied so und so. Und dann singen wir, nehmen das Liederbuch und dann singen der eine oder andere einfach mit. Oft singen wir Worte mit, die jemand anders getextet hat. Manchmal sind die Sätze kompliziert, verschachtelt und die Melodie ist schwer. Dann sagt man sich, ich verstehe das gar nicht. Man ist quasi innerlich nicht wirklich dabei, sondern versucht den Text auseinanderzubauen. Im Innerlichen sitzt man, fühlt man sich im Gesang wie hinter einem Glas. Der Inhalt spricht mich gar nicht an. Der berührt mich nicht. Und dann liest man diesen oder singt diesen Psalm einfach herunter. Man reproduziert einen Text, den man selbst nicht geschrieben hat. Man redet einfach etwas nach. Vielleicht passiert es bei dem einen oder anderen. Einfach nur ein Nachsingen, weil jemand hat ein Lied vorgeschlagen. Und dann singt man einfach mit, obwohl es einem gar nicht berührt. Der Psalm will aber mehr als einfach nur nachreden oder nachsagen, sondern der Psalm will uns direkt ansprechen. Ebenso verhält es sich auch beim Predigen, beim Bibeltexte lesen. Man hört etwas und man sagt sich vielleicht innerlich, ich weiß ganz genau, wie es weitergeht. Ich weiß ganz genau, was er jetzt sagen will. Psalm 117 will uns aber sagen, hör erstmal genau hin. Spitz deine Ohren. Egal wie alt man ist und wie oft man schon in die Gemeinde geht, hör zu. Und dieser Ruf, hör erstmal zu, ist eine Grundmelodie in der Bibel. Immer wieder ruft der ewige Gott zu dem Volk Israel, hör erstmal zu. Er sagt nicht erstmal, streng dich erstmal mehr an, werde erstmal besser, sondern hör erstmal genau zu. Und eine besondere deutliche Stelle, die möchte ich gerne vorlesen, wo deutlich wird, dass Gott sagt, höre doch erstmal. Und die steht in 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Da heißt es, höre Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Hören bedeutet hier nicht erstmal Information, sondern hier geht es um eine Beziehung. Gott ist der eine. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der mich hört, wenn ich rufe. Und der auch dich hört, wenn du rufst. Und genau hier merken wir, der eine oder andere, hören, hinhören ist alles andere als selbstverständlich. Manchmal fühlen wir in unserem Leben wie ein Handy mit 40 offenen Tabs. Da ist viel Arbeit drin. Da ist nicht nur Lärm außerhalb unseres Körpers, sondern da ist sehr viel Lärm in unserem Herzen. Wir stehen auf und noch bevor wir manchmal wach sind, ist unsere Hand schon am Telefon und da checken wir erstmal die Nachrichten, die Termine und die Mails. Wir nennen das vielleicht informiert sein. Ich bin direkt informiert, aber oft sind wir danach innerlich erschöpft und haben gar keine Kraft mehr und eventuell auch Zeit, in die Bibel hineinzuschauen. So hat unser Tag dann vielleicht schon mal begonnen. Mit der Hand am Telefon. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn Gottes Wort uns nicht mehr trifft, weil unser Kopf schon so voll ist. Nicht, weil Gott nicht redet, sondern weil wir verlernt haben, stille zu werden. Ich möchte fragen, sind wir bereit, zuzuhören? Dieser Ruf, höre doch Israel, gilt nicht nur dem Volk Israel. Auch die Völker, auch die Heiden, alle sollen hören. Psalm 117 spricht, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Der Psalmist, der Schreiber, der spricht nicht nur eine kleine religiöse Gruppe an, nicht nur ein bestimmtes Volk, sondern alle Nationen, alle Völker. Im Hebräischen steht Kol Goyim, also alle, Da ist keiner ausgenommen. Und hier wird dieser Psalm nicht unpersönlich, sondern sehr persönlich. Denn je allgemeiner etwas klingt, desto leichter sagt man vielleicht, das ist bestimmt für andere. Das ist bestimmt für den da. Aber wenn Gott alle meint, dann kann sich da keiner mehr herausnehmen. Da sind alle angesprochen. Wer alles sagt, der meint auch mich. Und er meint auch dich. Nicht, weil wir besonders religiös sind oder besonders gläubig oder besonders lange schon irgendwo dazugehören, sondern weil Gott einfach spricht. Und er spricht jeden an. Mit seinem Wort. Vielleicht ist es dir schon mal vorgekommen, man sitzt im Gottesdienst, man hört einen Vers und man denkt sofort, das müsste der mal oder der müsste mal drüber nachdenken. Genau der. Man hat sofort einen Namen im Kopf. Das bist genau zu dir, zu ihr, dieser Vers. Und plötzlich ist man nicht mehr dabei, sondern eher ein Beobachter. Man hat sich dann aus dem Hören herausgenommen und beurteilt schon, der müsste mal das genauer drüber nachdenken. Psalm 117 nimmt uns diese Zuschauerrolle weg, sondern er sagt, jeder soll hören. Du sollst nicht beurteilen und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern was sagt dieser Psalm oder das Wort Gottes für dich persönlich? Denn sein Wort ist nicht nur ein Kommentar für andere, sondern sein Wort will jeden Menschen berühren im Herzen. Und die Bibel zeigt uns, genauso beginnt das Lob Gottes unter den Völkern. Menschen hören es und sie werden verändert, weil sie hinhören. Und die meisten, die hier sitzen, haben das auch erlebt. Wir haben reagiert auf Gottes Reden. Und etwas Ähnliches finden wir auch im Alten Testament bei Menschen, die überhaupt nicht zum Volk Israel gehörten. Bei den Seeleuten im Buch Jona. Vielleicht fällt euch sofort diese Geschichte ein. Da ist ein Schiff auf dem Meer, Jona 1. Ein Sturm kommt auf und plötzlich wird klar, das ist nicht einfach nur schlechtes Wetter. Die Männer an Bord sind Heiden und sie haben ihre eigenen Göttervorstellungen. Sie haben ihre Routinen und Sicherheiten. Aber im Sturm hören sie das Zeugnis von Jona. Und er sagt ihnen, wer der Herr ist, der Gott des Himmels und der Erde. Und dann passiert etwas Entscheidendes. Sie bleiben nicht Zuschauer, denn sie reagieren. Sie haben natürlich den Jona ins Wasser geworfen, weil er das ja auch wollte. Der Sturm beruhigte sich. Und dann steht am Ende dieses Abschnittes in Vers 16, nachdem Jona ins Wasser geschmissen worden ist und der Sturm sich legte, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Gottes Reden trifft und das bleibt nicht folgenlos. Eine Reaktion geschieht hier. Ist es nicht auch manchmal ähnlich bei uns? Oft hören wir vielleicht nur dann wirklich zu, wenn unser Leben wackelt. Wenn ein Sturm kommt, wenn Krankheit vielleicht kommt, Druck, Angst vor der Zukunft, dann merken wir vielleicht, ich brauche mehr als nur Ablenkung. Und genau das zeigt Jona Kapitel 1. Gott erreicht Menschen. Und er kann aus einem Sturm, den du vielleicht gerade erlebst, einen Moment machen, in dem wir persönlich hinhören. Wo wir unsere Ohren spitzen und genau hinhören. Ich möchte nochmal lesen, Psalm 117, mit diesem Hintergrund, lob den Herrn aller Heiden. Preist ihn alle Völker. Gott hat sich gezeigt. dass er Menschen aus allen Völkern anspricht und dass sie wirklich reagieren können, jeder Einzelne. Der Apostel Paulus greift genau diesen Gedanken auch auf. Im Römerbrief Kapitel 15, da zitiert er genau diesen Vers Psalm 117, mitten in einer konfliktreichen Situation. Die Gemeinde in Rom, bestehend aus Juden und Heiden, das sind unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Überzeugungen und Traditionen. Und da spricht er hinein. Seine Lösung, die er da gibt, ist kein Mediatorengespräch, sondern seine Lösung ist, hört erstmal wieder auf Gottes Wort. Und er zitiert in Römer 15, Vers 11, lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Er hat von Anfang an gesagt, der Herr, dass sein Ruf allen gilt. Die Heiden sind nicht nur geduldet, sie sind gemein. Damit wird klar, wo Gottes Wort leiser wird, werden die eigenen Maßstäbe lauter. Und dann rutschen wir schnell ins Urteilen. Wenn wir weniger auf Gott hören, neigen wir vielleicht dazu, mehr auf unser eigenes Empfinden oder unsere eigenen Maßstäbe zu achten. Und dann würden wir mir vielleicht sagen, der gehört nicht zu uns. Der gehört nicht her. Mit dem will ich nichts zu tun haben, weil er sich nicht so benimmt, wie ich es möchte oder wie ich bin. Stellt euch ein Team vor. In der Gemeinde gibt es auch Teams, wo Menschen zusammen sind, die völlig unterschiedlich ticken. Einer ist sehr regelorientiert. Der andere ist kreativ. Der eine liebt Tradition. Der andere will alles modernisieren. Und irgendwann redet man vielleicht nicht mehr miteinander, sondern mehr übereinander. Der ist so komisch. Wie könnte Paulus da helfen? Er hat uns hier keine, oder wir lesen nichts davon, dass es eine psychologische Betreuung gibt von diesem Team. Oder ein Mediatorengespräch, sondern er sagt, richtet euren Blick auf Gott und sein Wort. Richtet euren Blick wieder mal nach oben und hört auf Gottes Wort. Und dann merkt ihr, wer eigentlich alles dazugehört. Nämlich jeder Gläubige, jeder Nachfolger Jesu. Bevor also es um ein Miteinander geht, steht erstmal das eine. Hören wir genau hin auf Gottes Wort. Hören wir auf das, was Gott sagt. Überlegt mal, wie würde sich unser Miteinander vielleicht ändern, wenn wir nicht nur versuchen, uns gegenseitig zu korrigieren, wenn uns jemand sagt, was wir immer falsch machen und wie wir uns zu benehmen haben, sondern wenn wir uns gemeinsam hinsetzen und in seinem Wort graben und gemeinsam entdecken, würde das nicht die Gemeinschaft fördern und auch die eigene Glaubwürdigkeit? Wenn man sich gemeinsam auf Gottes Wort fokussiert? Hör hin, war mein erster Punkt. Es ist der Anfang, hinzuhören, jedes geistlichen Weges auf Gottes Wort zu hören. Ich möchte ein paar Fragen stellen, drei Stück. Wo höre ich Gottes Wort, ohne mich wirklich ansprechen zu lassen? Wo höre ich Gottes Wort, ohne mich wirklich ansprechen zu lassen? Wo halte ich mich innerlich auf Distanz, obwohl ich weiß, Gott ruft mich her? Was würde sich verändern, wenn ich akzeptiere, dass Gott mich heute meint? Was würde sich verändern? Hinhören ist der Anfang. Gottes Reden deckt auf, was wir bisher überhört haben, wenn wir es wahrnehmen. Wenn Gott spricht, beginnt unser Leben in Bewegung zu kommen. Wir denken mehr über Sicherheiten nach, über Ausreden, über Schutzmechanismen. Werde ich gleich näher dazu eingehen. Wir fangen an nachzudenken über Dinge, die uns angeblich Halt versprechen. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich um ein Thema, was uns Halt gibt. Lass los. Das ist mein zweiter Punkt. Lass los, weg mit Selbsttäuschung und Angst. Lass los, weg mit Selbsttäuschung und Angst. Wenn wir wirklich auf Gottes Wort hören, wenn wir hinhören, bleibt nichts folgenlos. Es geschehen Reaktionen. Gott möchte uns verändern. Gott möchte uns Mut geben und er möchte uns trösten. Und er lädt uns ein, aber er fordert uns auch heraus, unser Leben zu reflektieren. Der Psalm 117 spricht genau von dieser Reflexion, darüber nachzudenken, wer Gott ist und in welcher Beziehung ich zu ihm stehe. Und da sagt der Psalm, denn seine Gnade ist mächtig. Also lobt Gott, denn seine Gnade ist mächtig über uns. Das Wort Gnade im Hebräischen heißt Reset. Das heißt so viel wie Güte oder Barmherzigkeit. Es meint auch die tragende Liebe Gottes. Das ist eine Liebe, die nicht davon abhängt, wie gut wir gerade dastehen. Und diese Gnade, dieses Reset, diese tragende Liebe, von dieser Gnade spricht auch das Neue Testament. Und diese Gnade wird im Neuen Testament an einem Ort festgemacht, nämlich am Kreuz. Dazu können wir mal lesen, Römerbrief Kapitel 5, Vers 8. Der Apostel Paulus beschreibt das Wort Reset Gnade im Römerbrief sehr bewusst im Zusammenhang von Schuld. In Römer 5 entfaltet er in diesem Brief zunächst erstmal die Realität des Verlorenseins des Menschen. Er beschönigt nichts, er spricht offen über Sünde, über das Getrenntsein von Gott. Und er schreibt in diesem Zusammenhang oder in dem Kontext, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe, sein Reset, seine Barmherzigkeit, die tragende Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Unschuldige waren. Als wir Sünder waren. Paulus sagt hier, dass Gott seine Liebe bewiesen hat, dadurch, dass der Messias für uns gestorben ist, als wir Schuldige waren. Also Gottes Liebe ist bewiesen am Kreuz, wo Jesus hing und starb. Und dort findet auch Vergebung statt von Seiten Gottes. Ich muss nur darauf eingehen. Ich muss das akzeptieren. Also Christus ist für uns gestorben, als wir Schuldige waren, nicht als wir uns zusammengerissen hatten, nicht als wir unser Leben schon sortiert haben, als wir perfekte Menschen waren, sondern als wir Schuldige waren, als wir noch Sünder waren, als wir festgehalten haben an unseren Erklärungen und Rechtfertigungen, an unserer Kontrolle. Da ist er für uns gestorben. Und hier wird Gottes Gnade sichtbar. Dort hat Christus unsere Schuld nicht nur gesehen, sondern getragen an diesem Kreuz. Und genau deshalb ist das Kreuz der Ort, an dem wir nichts mehr vertuschen müssen. An dem wir ehrlich sein können. Am Kreuz geht es nicht um die Frage, wie wirke ich auf Menschen? Wie sehen mich die Menschen, sondern um die Frage, werde ich eigentlich ehrlich vor Gott? Werde ich ehrlich vor Gott? Und genau hier entsteht oft ein Widerstand. Denn manchmal will man nicht immer ehrlich sein. Manchmal vertuscht man gerne nicht nur die Taten, sondern auch die inneren Zustände des Herzens. Ich habe mich gefragt, warum halten Menschen, warum habe ich in meiner Vergangenheit an meinem Weg festgehalten? Warum war ich unehrlich gegenüber Menschen und auch gegenüber Gott? Warum können wir nicht ehrlich sein und ehrlich zugeben, wer wir sind? Weil Ehrlichkeit manchmal wehtut. Weil dann offenbaren wir nämlich uns. Dann teilen wir uns anderen mit. Und aus diesem Grund, weil es manchmal wehtut, greifen wir manchmal zur Selbsttäuschung. Selbsttäuschung. Selbsttäuschung bedeutet, sich selbst bewusst oder unbewusst zu belügen, indem man die Wahrnehmung verzerrt, um sich ein positives Selbstbild zu erhalten. Ich sage gleich, wie das praktisch aussieht. Also Selbsttäuschung bedeutet, ich möchte mich anders wiedergeben. Selbsttäuschung ist, wenn wir uns Geschichten selbst erzählen, um den Schmerz, der vielleicht da ist, nicht fühlen zu müssen. Dabei klammert man die unangenehme Wahrheit aus. Die sagt, wie es ist. Selbsttäuschung macht sich so bemerkbar, ich musste so reagieren. Ich musste genauso reagieren. Ich bin halt so. Darüber reden wir nicht. Diese Sätze klammern Wahrheiten aus, die darum passieren. Selbsttäuschung ist ein innerer Schutzmechanismus. Eine Situation. Immer wenn es in der Familie knirscht, sagt er, nicht so schlimm, Schwamm drüber. Kurzfristig ist es vielleicht ganz angenehm. Kein Streit, keine Tränen, keine unangenehmen Gespräche, die auch sehr zeitaufwendig manchmal sein können. Es geht einfach weiter. Es fühlt sich wie Frieden an. Kurzfristig. Aber langfristig sammelt sich alles irgendwo an. Bei der anderen Person. Der andere fühlt sich nicht ernst genommen, schluckt alles runter, Vertrauen fängt vielleicht auch an mit Bröckeln und irgendwann platzt die Bombe. Alles, was runtergeschluckt wurde, kommt raus. Kurzfristiger Frieden, langfristig große Gefahr. Bei manchen Ehepaaren ist es so. Und es fängt an, nicht so schlimm, Schwamm drüber, wir gehen einfach weiter. Ich rede nicht drüber. Und warum greifen wir zu diesem Schutz eigentlich, Schutzmechanismus? Weil oft hinter diesem Mechanismus Angst steckt. Eine tiefe Angst. Angst, ehrlich zu werden. Angst, Schwäche zu zeigen. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst sagen zu müssen, ich brauche Hilfe. Und mancher getraut sich nicht, seine Probleme einer anderen Person in der Gemeinde zu offenbaren. Später wird es dann mehreren Menschen offenbar, was da wirklich passiert ist. Angst, Schwäche zu zeigen. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Man kommt irgendwo hin, wie geht's dir? Passt schon. Ja gut, und dir? Auch schon mal gehört vielleicht. Das sagen wir oft, nicht weil es wirklich passt, sondern Wir ahnen vielleicht, wenn wir das sagen, wenn wir was anderes sagen, wir ahnen vielleicht, dass plötzlich Tränen kommen könnten. Vielleicht würde nämlich dann sichtbar werden, dass ich Hilfe brauche. Und genauso leben auch manche vor Gott. Passt schon. Stellt euch einen Menschen vor, der immer wieder an denselben Punkten scheitert. Konflikte in Beziehungen, immer wieder die gleichen scharfen Worte, die verletzen, und die gleiche Rechtfertigung. Ich bin halt so. Damit musst du leben. Am Anfang spürt er vielleicht noch, das war nicht gut. Beim nächsten Mal versuche ich es besser zu machen. Aber mit der Zeit passiert etwas. Man gewöhnt sich an diese Situation. Und man sagt, ich bin so. Ich bin halt so. Und damit musst du leben. Dieser Satz ist oft in der Seelsorge eine Kapitulation. Denn mit dem Satz, ich bin halt so, legt man sich selbst fest und hört womöglich auf zu hoffen, dass ich doch etwas verändern kann, dass Gott in meinem Leben wirken kann. Man hört auf zu beten für diese und jene Sache. Das ist Selbsttäuschung. Wir wollen vielleicht nicht unbedingt bewusst täuschen, sondern weil wir womöglich Angst haben, vor Menschen und vielleicht auch vor Gott ehrlich zu werden. Denn dann wird klar, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gott in meinem Leben. Der ehemalige Atheist C.S. Lewis, einige kennen den, der schrieb, oder beschreibt seinen Wendepunkt im Leben in dem Buch Überrascht von Freude. Er sagt, ich gab auf, entdeckte, dass Gott Gott ist und kniete nieder. Einfacher Satz. Ich gab auf. Das ist etwas Wichtiges. Ich höre auf, Gott etwas zu erklären. Ich höre auf, meine Muster zu verteidigen. Ein Aufgeben ist hier kein Scheitern, sondern ein Perspektivenwechsel. Ich muss zugeben, wer ich bin. Perspektive weg von mir selbst, von meiner Person zu Gott, der mir ja eine Identität zuspricht und der mich formen möchte in sein Bild hinein. Ich habe über Angst gesprochen. Manchmal liegt die größte Angst nicht darin, etwas einzugestehen. Das kann man vielleicht, etwas einzugestehen. Aber vielleicht liegt dahinter noch eine viel größere Angst, nämlich die Angst, wenn ich ehrlich bin, und offenbar mache, wer ich bin, wer bin ich dann eigentlich wirklich noch? Was bleibt dann noch übrig von mir? Aus einem Verhalten, woran man sich gewöhnt hat, wird ein Muster. Aus dem Muster wird ein Selbstbild. Dann heißt es ja nicht mehr, ich habe falsch reagiert, dann heißt es eben halt, ich bin so. Und wenn das mein Ich geworden ist, wenn das meine Identität geworden ist, dann fühlt sich Loslassen wie ein Identitätsverlust und dann bricht die Welt zusammen. Davor hat man Angst, einzugestehen. Dann kommt die Frage auf, wer bin ich dann noch ohne diese Rolle? Wer bin ich noch ohne diese Maske? Habe ich dann überhaupt noch Freunde? Guckt mich dann überhaupt noch jemand an? Wir haben gehört, gelesen, Gottes Gnade ist mächtig über uns. Gottes Gnade, so wie es Psalm 117 beschreibt, ist größer als meine Angst. Gottes Gnade bedeutet, mich in die liebende Hand Gottes zu begeben. Gott, der liebende Gott, seine tragende Liebe, er möchte mich annehmen. Gott möchte uns gnädig sein, dass wir das verstehen. Der Apostel Paulus schreibt weiter, wir haben von seiner Liebe, die bewiesene Liebe gesprochen, er schreibt weiter, ein paar Verse weiter in Vers 20. Da spricht er darüber, ich lese vor: Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Paulus spricht hier in Römer Kapitel 5 über die Macht der Sünde und dann darüber, wie das Gesetz hinzukam. Er berichtet darüber, erstmal das Unbequeme: Das Gesetz ist dazwischen gekommen, damit Übertretung sichtbar wird, damit etwas aufgedeckt wird. Es ist wie, wenn helles Licht in einen Raum hineinkommt. Und wer das schon mal beobachtet hat, wenn ein Raum etwas dunkel ist, sieht man auf einmal den Staub, der durch den Raum fliegt. Plötzlich sieht man etwas, was man vorher übersehen hat. Das Gesetz, die Tora, ist nicht gegeben, um Menschen klein zu machen, sondern um etwas aufzudecken, was wirklich in uns steckt. Muster, Schuld oder Selbsttäuschung. Es entlarvt, damit wir aufhören, uns selbst zu beschönigen. Und dann sagt der Apostel Paulus im zweiten Vers: Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade, Gottes tragende Liebe, überströmend geworden. Das heißt, wenn das Gesetz alles ans Licht bringt, ist das nicht das Ende, sondern der Moment, in dem Gottes Liebe deutlich wird. Er deckt ja auf. Er sagt mir in seiner Liebe, wer ich bin. Und ich versuche ihm etwas vorzumachen. Er sagt damit auch, die Sünde hat nicht das letzte Wort, sondern Gottes Gnade. Ich möchte nochmal sagen, Gottes Gnade heißt, in Gottes liebender Hand geborgen zu sein. Durch unseren Herrn. Im Alltag heißt es, wenn jemand sagt, für mich ist es zu spät, ich bin abgeschrieben. Die Heilige Schrift sagt nein, du bist nicht abgeschrieben. Wenn jemand sagt, meine Schuld ist zu groß, nicht größer als Gottes Gnade. Wenn jemand sagt, ich falle immer wieder, Gottes Gnade wird groß, wenn wir ehrlich eingestehen, dass wir sie dringend brauchen. Gott lädt uns ein, unsere Masken fallen zu lassen. Und das ist oft der schwierigste Schritt. Ich möchte fragen, welche Geschichte erzählen wir uns selbst, um nicht ehrlich werden zu müssen? Eingestehen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen des Vertrauens. Vertrauen in Gott, bei dem ich mich nicht verstellen muss. Und in seiner Hand bin ich geborgen, nicht in der Hand von Menschen, in seiner Hand. Und das ist wichtig, wie sieht mich Gott? Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Wir haben etwas gehört über Loslassen, weg mit der Selbsttäuschung und Angst. Der zweite Punkt, der erste Punkt war hinhören, loslassen. Und der letzte Punkt ist, vertraue ihm, denn Gott bleibt zuverlässig. Gott bleibt zuverlässig und konstant. Psalm 117, Vers 2 heißt es: Und die Treue, im zweiten Teil, und die Treue des Herrn währt ewig. Eine Frage, die uns beschäftigt oder die manche beschäftigt, worauf kann ich mich wirklich verlassen? Worauf kann ich mich wirklich stützen in meinem Leben? Der Psalmist sagt, die Treue des Herrn wird ewig. Er hat erst von Gnade gesprochen, von seiner Liebe und nun spricht er von Treue. Und mit dem Wort spricht er darüber etwas, was trägt, was Halt gibt. Das hebräische Wort für Treue heißt Emet und es meint eine Zuverlässigkeit, eine Festigkeit. Also etwas, was nicht nachgibt. Und dieses Emet ist sogar mit dem Wort Amen verwandt, was wir sehr oft am Ende eines Gebetes sprechen. Also Amen heißt so viel wie, darauf ist Verlass. Also wenn wir Amen sagen, dann sagen wir im Grunde, darauf stelle ich mich. Also wenn jemand betet und man sagt dann Amen, dann bestätigt man das, was der gesagt hat, was er gebetet hat. Und dahinter stehe ich. Darauf stelle ich mich. Das hält. Ein Beispiel, wir hatten an unserem Hauseingang lange Zeit kein Geländer gehabt. Eine ältere Nachbarin, die kann ohne Rollator kaum noch gehen, hat sich immer wieder bei der Verwaltung beschwert oder hat da gemeldet, dass sie gerne ein Geländer da haben möchte. Gerade im Winter, der Fußboden ist glatt, er ist gefliest, ist glatt und sie würde sich gerne irgendwo oder würde gerne irgendwo eine Möglichkeit haben, um sich festhalten zu können, damit sie nicht ausrutscht. Und irgendwann wurde ein Geländer zum Ende des letzten Jahres angebracht. Und seitdem sieht man etwas sehr deutlich. Sie stützt sich auf dieses Geländer. Denn es ist da, sie hält daran fest. Dieses Geländer gibt dieser älteren Dame Halt. Und genau das ist Vertrauen. Nicht ein Gefühl, sondern ein Abstützen. Ein Abstützen, weil etwas verlässlich fest ist. Und Gott sagt, meine Treue währt ewig, meine Festigkeit währt ewig. Dann ist es wie dieses Geländer, das nicht nachgibt. Es steht fest. Und du hältst dich daran fest, weil es fest ist und mir Sicherheit gibt. Diese Treue. Und wenn Gott fest ist, dann ist er nicht nur heute fest, sondern auch morgen. Aber nicht nur morgen, sondern immer. Ewig steht hier. Hebräische Wort ist Olam, das beschreibt eine Zeit ohne absehbares Ende. Also fortwährend. Die Treue hat kein Verfallsdatum. Wie bei auf der Milch, wenn man sie kaufen. Oder auf der Wurst, wenn man sie besorgen. Oder auf dem Käse. Und hier zeigt sich auch der Unterschied zu dem Punkt Gnade, den ich im zweiten Punkt erwähnt habe. Gnade richtet den Blick zurück. Sie nimmt Schuld und Last und die Selbsttäuschung auch ernst. Die Treue richtet den Blick nach vorn. Worauf kann ich mich morgen verlassen? Was hält? Was trägt mich morgen? Was hält, wenn sich alles ändert? Der Psalmist beschreibt, Gottes Treue ist ewig. Aber nicht nur der Psalmist spricht von Gottes Treue, die sich verlässlich ist. Auch der Hebräerbriefschreiber, der greift diese Thematik weiter auf und er sagt etwas ganz Bedeutendes in Hebräer 10, Vers 23. Er spricht von der Verlässlichkeit Gottes und er sagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Hier ist der Kontext Ermutigung für Christen, die unter Druck stehen. Sie erleben Verfolgung, Unsicherheit. Manche überlegen ernsthaft, ob sie den Weg mit dem Herrn wieder verlassen, woanders Sicherheit suchen. Und sie werden ermutigt, festzuhalten an dem Bekenntnis, festzuhalten an Gottes Wort, weil Gott treu ist. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt auch darüber, dass Gottes Treue ein Gesicht hat. Er sagt in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hier zeigt sich Gottes ewige Treue in einer Person. Das ist nicht nur hier an diesem Ende Kapitel 13 eine Zusammenfassung, sondern der tragende Grund. Der Psalm nennt Treue, Psalm 117, Vers 2, Treue. Und diese ist in der Person, in einer Person sichtbar für alle. Ich habe am Anfang schon in der Einleitung erwähnt, Psalm 117 gehört zu den Hallel-Psalmen. Sie wurden an den großen Festen gesungen, ein Lobgesang, bevor der Herr auf den Ölberg ging, hat er diesen Psalm gesungen, auch die anderen. Also der Herr hat von Gottes Treue gesungen, bevor er in die dunkelste Nacht hinausging. Er hat es nicht gesungen nach der Auferstehung, sondern vor der dunkelsten Nacht in seinem Leben, vor dem Kreuz. Das zeigt, Vertrauen ist kein Ausblenden der Realität. Es ist ein bewusstes Festhalten an Gott, gerade dann, wenn der Weg unklar ist. Ein bewusstes Festhalten, eine Entscheidung, ich halte fest. Jesus, unser Herr, vertraute dem Vater, obwohl er wusste, was auf ihn zukommt. Und das ist Vertrauen. Nicht als Gefühl, sondern als ein festes Wissen, Gott ist treu. Auch der Apostel Paulus greift das im Römerbrief wieder auf. Ich berichtete, wie die Situation der Gemeinde war. Eine unbequeme Lage. Die Gemeinde ist gespalten zwischen Juden und Heiden. Und er sagt in Römer Kapitel 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Apostel nennt oder berichtet hier Gott der Hoffnung. Und er bittet, dass diese Hoffnung gelebt wird, dass sie erfahren wird in Freude und Frieden im Glauben. Hoffnung ist bei Paulus, bei dem Apostel, eine Frucht, die dort wachsen kann, wenn man sich auf Gott auch wirklich stützt, wenn man sich auf ihn verlässt. Da entsteht Hoffnung, da kann Hoffnung wachsen, denn Gott hält, was er zugesagt hat. Und gerade in dieser Spannung der Gemeinde ruft er ihnen zu, festzuhalten. Schaut nach oben, auf den, der unverrückbar ist. Und das führt mich zu einer persönlichen Frage. Worauf stützen wir uns, wenn es schwierig wird? Vertrauen heißt, verlagere dein Gewicht weg von mir selbst, weg von meiner Kontrolle, hin zu Gott. Psalm 117 darf uns eine Orientierung geben in dem vor uns liegenden Jahr, ein fester Halt. Und aus diesem Grund schreibt der Psalmist am Ende, Halleluja. Lobt Gott, denn er ist treu, er ist fest und hat eine tragende Liebe. Mein Thema war zu kurz für Gleichgültigkeit. Mein erster Punkt, hör erst mal hin, was hat Gott zu sagen? Schenk ihm deine Aufmerksamkeit. Mein zweiter Punkt war, lass los, weg mit Selbsttäuschung und Angst. Eine neue Orientierung, nach oben zu schauen. Vertraue ihm, der dritte Punkt, Gott bleibt zuverlässig. Auf ihn kannst du dich konstant verlassen. Unverrückbar. Wir sind jetzt am Ende und ich möchte gern zum Abschluss beten und bitte den, der kann, aufzustehen. Du großer Gott, wir danken dir, dass du uns zeigst, wer du bist, voller Gnade und Festigkeit, Verlässlichkeit. Und danke, Herr, dass du rufst, zu uns rufst, hinzuhören auf dein Wort und uns danach auszurichten. Hilf uns, das Gehörte auch in unserem Alltag umzusetzen. Du weißt, Herr, wo wir selbst persönlich stehen. Du weißt, was uns alles angesprochen hat. Schenk doch, dass wir vor dir ehrlich werden und mehr von dir lernen und uns an dir erfreuen, dass du uns verändern möchtest, dass du uns verändern möchtest in dein Bild. Bewahre, Herr, dein Wort in unseren Herzen. Amen.